Aber wir sind nicht dran eingestiegen drauf, ne?
Nee.
Der Dave weiß schon, wenn die Aufnahme läuft, hält die Fresse.
Ich hab's ja nicht gemerkt.
Herzlich willkommen bei 10, 2, 4, Folge 101.
Wow.
Eine neue Ära ist eingebrochen.
Eingebrochen?
Über uns eingebrochen.
Auf uns runtergefallen.
Und ist eingebrochen und hat alles geklaut, was vorher da war. Mit Kiso.
Ja, moin.
Und
moin.
Mit Dave.
Hallo.
Und mit verbotenen Sommerstrohhelmen.
Das stimmt.
Aus Plastik.
Ich hoffe, ich bin noch ein bisschen enttäuscht tatsächlich, dass ich hier bei dir reinkomme. Und der Kaffee ist super, der Eiskaffee. Mhm. Warte, wie gut ist er?
So gut.
So gut. Nevertheless, Plastikstrohhalme. Mhm. Was ist da los, Johannes? Weißt du denn nicht,
dass
Pinguine sterben?
Wie wir alle wissen, das ist erstens mal auf jeden Fall Fake News. Und zweitens, wie wir alle wissen, ist es ja uns vom Grundgesetz her uns erlaubt, Plastikstrohhelme zu haben. Und dass die Bürokraten in Brüssel das jetzt uns wegnehmen wollen, damit sie das Monopol auf
Plastikstrohhelme... Taking your straws!
ist eine Sauerei und ich bin bewaffnet, also bestrohhalmt euch, solange es noch geht.
Das ist definitiv ein Grund, die EU zu verlassen, wie ich finde. Ich finde das ganz gut, um ehrlich zu sein. Ich habe neulich gesehen, es gibt einen Bauern, glaube ich, ganz generisch, ein Bauer, und er verkauft im großen Stil mittlerweile tatsächlich Strohhalme. Sozusagen.
Ach, tatsächlich?
Ja, von richtigem Stroh.
Ach, krass.
Und nicht aus Plastik. Und das geht wohl gut weg, tatsächlich, ja. Ne, weil fühlt man sich ja auch gut, ne, wenn man die Umwelt damit schützen kann.
Ja, ich kenne halt nur Glas, was so ein schöner Ersatz ist dafür. Das ist aber eher so in so edlen Bars. Dann habe ich online tatsächlich gesehen, so aus Bambus.
Mhm.
Aber ist Bambus okay? Darf man den haben?
Ja, ja.
Ja? Ja. Das ist nicht schlimmer wie Holz.
Das Zeug wächst unglaublich schnell, so, wenn ich mich nicht täusche.
Okay. Und was ich auch schon hatte, war so Papier. Aber Papier finde ich scheiße.
Ja, das kannst also halt Papier, einmal. Kein großer Papierfreund.
Nicht so der große Papierfreund hier. Nee, aber also Plastik, es ist, also wenn es ist, finde ich so eine witzige Sache, wenn die das dann sagen, sie wollen das verbieten, also um abzuholen, tatsächlich gibt es wohl irgendwie Diskussionen in der Europäischen Union, weil jetzt irgendwie dieses Jahr ausgerufen wurde, dass der Plastikmüll im Meer die wohl drittschlimmste Umweltkatastrophe ist, die wir so facen. Das andere ist dann wahrscheinlich Klimawandel und
Schlagermusik. Maybe.
Vielleicht.
Ja.
Und genau, und deswegen haben sie so ein paar Sachen vorgeschlagen, die jetzt die Europäische Union diskutieren will. Und eins davon ist, ein Weg, Plastik so gut es geht zu verbieten.
Ja.
Vorwiegend so.
Ja, das sollte man auch tun. Also ich meine, das gibt, ist es Nigeria? Ich weiß es nicht, irgendein afrikanisches Land hat, nee, oder Burundi? I don't know. Botswana. Ich wusste doch, dass es Botswana ist. In diesem Land Afrika auf jeden Fall gibt es auch seit 2008 oder so die Bestrebung, eben komplett auf Plastik zu verzichten. Das kriegen die auch, glaube ich, das kriegen die halt so halbwegs hin.
Ja.
Und du zahlst dann, also da sind dann halt Kontrolleure und die gucken halt, ob in den Gemüse- und Obstläden und auf den Märkten, ob da nicht tatsächlich Leute irgendwie ihr ganzes Zeug in Plastik verkaufen. Also so. Das Obst in so Plastiktüten reinpacken und dann gibt es dafür saftige Strafen. Aber es gibt halt auch nicht so viele Kontrolleure, deswegen setzt sich das halt nicht richtig durch.
Naja.
Und das kostet irgendwie das Zehnfache, dafür Papiertüten zu nehmen. Ja, das ist so ein bisschen das Problem dann einfach. Aber im Kern ist das ja eine schöne Idee. Ne?
Ja,
das ist eine schöne Idee. Wenn ich jetzt mal so überlege, weiß nicht, wo ich irgendwie letztes Jahr in den USA war, wo du halt einen normalen Einkauf hast, den du hier auch hättest, irgendwie bei Edeka oder was auch immer, dann gehst du halt einfach mit so 8 Plastiktüten raus, ne, weil sie halt irgendwie diese Tendenz haben, alles in scheiß kleine Plastiktüten anzupacken. Ist halt die Frage, muss das sein, ne? Oder reicht das nicht einfach so eine schicke Papiertüte zu haben, wo dann so ein Baguette oben rausguckt und so?
Dieses berühmte, also relativ berühmte Foto von den geschälten Bananen in der Folienverpackung.
So sieht's aus.
Ja.
In Japan ist mir das auch aufgefallen, dass auch alles eingeschweißt ist noch dreimal. Mhm. Also es ist alles quasi nochmal extra, es ist in der großen Plastikverpackung und dann ist jedes einzelne Nahrungsmittel, noch jeder Keks ist nochmal in der kleinen Packung drin. Und keine Ahnung, also wir haben wahrscheinlich auch so ein bisschen gelernt irgendwie, dass glasdicht verpackt ist halt irgendwie sauberer und leckerer und das muss man jetzt irgendwie wieder so ein bisschen mit solchen Aktionen wieder zurückbringen, dass das irgendwie Käse ist.
Ja. Obwohl ich aber auch glaube, dass das so eine Geschichte ist mit dem ganzen Plastik, wo wir irgendwann, ist natürlich immer so sehr technikoptimistisch, aber wo wir irgendwie irgendwann eine Lösung finden, ne? Also es gibt ja mittlerweile... Ja. Weiß ich nicht, Laborversuche mit irgendwelchen Mikroben, die Plastik zersetzen und. Ne? Also ich glaube schon, dass da in den nächsten 50 Jahren, wenn nicht nur das reine aufsammelt oder der Verbrauch sozusagen schon reicht, dass wir auch da mit anderen möglich technischen, chemischen Möglichkeiten oder so wirklich vielleicht wieder auf den grünen Zweig kommen.
Oder dieser Typ, der ja auch bei Joe Rogan war, der...
Bojan Slat.
Genau, der diesen
Slat,
diesen,
was?
Er ist so ein 20-jähriger Holländer. Also S-L-A-T, aber nicht...
Gott sei Dank. Und der hat eine Maschine, einen Prozess entwickelt, mit dem er
schmeckt das gut.
Mit dem er
Johannes Kaffee,
die Weltmeere säubern will. Das ist im Grunde so eine Floating-Anlage, die so rumschippert und dann von sich aus irgendwie so.
Ja, wie so ein riesiger Trichter sozusagen, genau, mit Netzen und dann
Plastik einsammelt. Ja. Also ich weiß nicht, was sie alle haben, das Problem ist schon gelöst für mich.
Ich finde es ja auch gut, dass es wenigstens ein Glasglas ist und nicht noch ein Pappbecher.
Habe ich auch da.
Pappbecher wäre okay.
Ja, stimmt. Ein Plastikbecher mit einem Plastikuntersetzer. Also einfach alles aus Plastik.
Ja, ja. Na gut, also Plastik dieses Jahr zum letzten Mal, würde ich sagen.
Genießen wir es so
lange. Genießen wir es so. Ist halt da, ne? Ja. Ich habe es halt jetzt schon hier. Ich weiß auch nicht, warum ich Strohhalme...
Ja, verbrennen, oder?
Ich bin neulich über die... Das ist so ein Ding, was ich in meiner Küche entdeckt habe. Und ich dachte so, wo habe ich eigentlich die her? Die sind irgendwann mal aufgetaucht und seitdem sind sie da. Wahrscheinlich habe ich sie irgendwann mal in so einem Rausch gekauft. Und
im Plastikrausch.
Und dann ist okay, das ist mir halt aufgefallen, dass der Iced Brew, der braucht auf jeden Fall einen sommerlichen Strohhalm.
Ne? Und so Plastikschirm hier noch.
Sehr, sehr Joey-Move einfach mal. Ja, ich nehme die jetzt Strohhalm. Mit Strohhalm ist so voll geil.
Ja, ist edel.
Wenn ich
dann mal Gäste habe, dann gebe ich denen Strohhalm.
Ich habe Spaß dran.
Und dann haben wir eine halbe Stunde was zu reden über Strohhalm. Und müssen uns nicht
vor zwei Jahren gekauft, endlich.
Müssen sich awkward anschweigen. So, ich brauche für jede Show brauche ich so ein Gimmick. Einfach irgendwas Randomes, was ich so reinwerfe, damit wir erstmal was zu reden haben für die erste.
Smalltalk indeed.
Ja. Unglaublich. Kein Smalltalk. Nee,
aber jetzt, wo wir das Problem gelöst haben mit dem Plastik, ne?
Genau.
Ist ja...
Jüngere und klügere Menschen kümmern sich darum.
Easy. Gizzo,
was denn?
Bist du ja ein bisschen ausgefallen für...
umgefallen und dann ausgefallen.
Wollte gerade sagen, ich wollte gerade ein Wortspiel draus machen, aber ich bin mit dem Wortspielen...
Ja, wir wollen das Ganze...
Ich meine mit dir.
Brich das nicht übers Knie mit den Wortspielen.
Yeah. Der Hörer weiß es nicht, aber den Witz hat Gizzo, glaube ich, in den letzten...
Zweimal erst.
Zweimal?
Nein, tatsächlich hat das... kommt ja gar nicht von mir, sondern von dem Reiseversicherungsangestellten.
Erzähl doch mal, was passiert ist.
Lass mich doch mal machen, Johannes, Mensch. Genau, also ihr wisst das ja schon und habt ja die Story vielleicht auch schon mal gehört sogar. Ich war halt im Urlaub und dann war ich irgendwann nicht mehr im Urlaub, weil ich mir das Knie zertrümmert habe. Das war's. Nächstes Thema. Nein, tatsächlich bin ich ungünstig gestürzt und in Vietnam aber und habe mir da die Kniescheibe in drei Teile gehauen. Und
was für eine krasse Aktivität hast du gemacht? Also... Was für eine Extremsportart, die in allen Ländern außer Vietnam verboten ist, hast du da unternommen?
Ja, also man braucht halt Gerätschaften dafür. Flipflops.
Ja, Flipflops.
Technisch gesehen bin ich einfach nur mit Flipflops gelaufen. Und,
okay.
Ja.
Das ist extrem,
würde ich sagen. The rest is history. Ja, also ne, ich glaube, es war die Kombination aus schlechtem Schuhwerk und schlechtem Straßenbelag, wenn man so will.
Jetzt schieb's mal auf die Vietnamesen.
Ja. Again.
Weil die keine Straßen bauen können.
Und auch einfach ein bisschen Dummheit wahrscheinlich gehört auch dazu. Eine Prise Tollpatschigkeit und kein Gleichgewicht sind, womöglich. Und naja, dann war ich halt im Krankenhaus eine Weile. Und
Du hast schon angedeutet, also bist du ja wieder hier, bist du wieder nach Hause gekommen?
Ich bin wieder zurückgekommen, ja. Hat nur 40 Stunden gedauert.
Wollte gerade sagen, und war auch möglich, weil du was ganz Banales, Tolles dir vorher besorgt hast. Eine Reisekrankenversicherung. Ganz spießig.
Die Signal-Iduna Reisekrankenversicherung. Kann ich, mal ernsthaft, ja, kann ich durchaus empfehlen. Sollte auch jeder. Ich meine, wir reden ja öfter mal hier übers Reisen und so weiter.
Tatsächlich, ja.
Tatsächlich haben wir noch nie wirklich darüber geredet. Nee. Und ich musste das auch noch nie hatte das auch noch nie in Benutzung. Aber es macht unglaublich viel Sinn, so eine scheiß Reiseversicherung zu haben. Für 11 Euro im Jahr oder sowas. Oder 10 Euro zahle ich plus. Und die haben mir, glaube ich, einen Gegenwert von irgendwas um die 7.000 Euro sozusagen erstattet. Ne? Das heißt, ich müsste jetzt noch 170 Jahre da versichert sein und dann ist es so annähernd wieder zurückgezahlt.
Ja.
Bitte nicht nachrechnen. genau. Ne? Also das war dann relativ easy, die dann auch zu kontakten und dann ging das alles in Lauf. Und dann konnte ich auch da direkt operiert werden. Und
wie war die Krankenhaussituation im fernen Land?
Tatsächlich ganz gut.
Die große Panik eines jeden Europäers.
Ja.
Können die Medizin überhaupt?
Ja, das können die schon, aber das kostet halt.
Ne? Ja.
Ich weiß gar nicht, ob ich das, habe ich wahrscheinlich dann euch ja auch schon erzählt, aber es waren ja quasi zwei Krankenhäuser. Ne?
Ja.
Also meine Krankenhauserfahrung war geteilt. Und ganz am Anfang war ich quasi in so einem kleinen Schlachthaus ähnlichem Gebäude. Und zum Glück gab es da eben noch Internet. Ne? Also so der Ablauf war eben der, dass ich um 23 Uhr irgendwie quasi umgeknickt bin und dann mir das Knie zerschossen habe. Nämlich quasi in die Notaufnahme rein. Und in dieser Nacht, zum Glück gab es da eben Wi-Fi, habe ich noch geschaut, wie man das halt im Jahr 2018 so macht. Wie sind denn die Reviews bei TripAdvisor?
Geil, geil.
Turns out nicht so gut.
Okay.
Ne? Also es waren irgendwie dann 40 Bewertungen und drei Viertel davon waren so ein von fünf Sternen.
Okay. Könnte ein bisschen gebiased sein, ne? Wenn Leute bei TripAdvisor Reviews schreiben, dass sie gerade gestürzt sind. Das glaube ich,
das hat aber auch schon ins Schema gepasst alles. Ja, also das Erste, bevor irgendwie, also ich wurde geröntgt und war dann im Zimmer und das Erste, was passiert ist, dass der Versicherungsbeauftragte von dem Krankenhaus reinkommt und die erste Frage ist, how are you gonna pay? Ne? Und das so, okay, ich weiß, um was es hier geht gerade. Ja, und diese Reviews waren eben, weiß nicht, bei dem einen war es, jemand hatte irgendwie einen Unfall oder so einen Rollerunfall, wurde dann da genäht und haben sich die Nähte entzündet. Tatsächlich meinte der eine, ich habe hier meinen besten Freund verloren, weil sie den Schlaganfall nicht erkannt haben.
Hat sie aber noch genug, um irgendwelche Reviews zu schreiben?
Ja, also das war dann halt wahrscheinlich... Nachdem die Trauer so langsam...
Okay, krass.
Das sind doch die 8 Stufen der Trauer, ne?
Ja,
das
genau.
Verhandeln von Nein und das Letzte ist halt ein Review schreiben. und es gibt ja bloß einen Doktor in dem Krankenhaus und der war halt auch sehr laissez-faire, ne? Der ist die ganze Zeit mit dem Hawaii-Hemd rumgerannt.
Nice.
Und,
echt?
Ja, ne?
War
so ein bisschen ein klassischer Typ, Tropendoktor. Und da habe ich dann aufgrund der Reviews habe ich dann gesagt, okay, das irgendwie geht's hier ums Knie und ums Laufen, so wäre das hier was Kleines oder so mal eine Platzwunde nähen.
Ja.
Passt schon, aber da habe ich dann doch überlegt, okay, ich wechsle das Krankenhaus. Und tatsächlich gab es dann 30 Kilometer entfernt oder 40 Kilometer entfernt ein relativ neues, großes Privatkrankenhaus. Und da habe ich mich dann quasi hinschiffen lassen. Ist die echt im Krankenwagen?
Nice.
Also Privatkrankenwagen, es gibt halt keine Krankenwagen in Vietnam, ne, technisch gesehen. Und da war ich dann in der Notaufnahme und da habe ich dann nochmal nachgefragt, hey, wie schaut's denn aus, wann ist denn jetzt die OP? Dann, ja, in einer Stunde.
Nice.
So, geht's los. Und dann, okay, können wir machen. OP verlief gut, Doktor hat keinen Bock auf Chinesen. Also der stand daneben.
Okay.
Man muss ja dazu wissen, dass so in Vietnam hat man allgemein keinen richtigen Bock auf China, ne? Weil die irgendwie seit 2000 Jahren von dem Land bedroht werden oder sich zumindest bedroht fühlen. Und viele Touristen kommen halt auch nach China. Chinesische Touristen kommen nach Vietnam und geben da ihr Geld aus, mit dem sich wie die Sau. Also ich nicht alle, aber viele. Und ich sitze dann oder liegt dann da quasi schon leicht sediert in der Notaufnahme und dann kommt halt der Chefarzt rein und begrüßt mich und alles ist gut und so der zweite kommt, hast dann, also er guckt dann so rüber zu dieser chinesischen Familie, die da im Foyer steht. So, I hate Chinese people.
Wow.
Look at them, they're so loud. So nasty. Also der hatte auf jeden Fall ein sehr großes Problem mit chinesischen Leuten. Und ich sitze dann auch bloß daneben so, ja, okay, I don't know, maybe. Maybe.
Maybe.
Und dann, no, for sure. genau, und dann wurde ich operiert und dann war ich noch eine Woche da und das war ein gutes Krankenhaus. Es gab ganz okayes Wi-Fi, tatsächlich sehr gutes Essen auch. Ne? Also ich konnte mich nicht beschweren. Viele nette vietnamesische Krankenschwestern, die irgendwie sehr hilfsbereit waren. Cool. Und dann nochmal darauf hingewiesen haben, wie cool das ist, dann auch quasi europäische Gäste zu haben, ne? Besonders wenn sie männlich sind. So. Also das Thema wurde öfter mal angeschnitten, eben das...
Komisches Krankenhaus, hassend gegenüber Chinesen und...
Ja, aber so für viele... Also das ist halt so ein bisschen die Mechanik dahinter, ne, dass natürlich auch viele vietnamesische Frauen sagen, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, irgendwie mit einem großen Deutschen zusammen zu sein.
Ja.
Ne, weil die sich zumindest laut der Aussage von zwei, drei Krankenschwestern, hast du halt den gemeinen chinesischen Mann, vietnamesischen Mann, der dann quasi mit den ganzen Tag mit seinen Buddies auf der Straße hängt und Tee trinkt.
Ja.
So, und den Deutschen, der sich ja wirklich um die Frau und die Kinder kümmert. Ne?
Verstehe. Also
nicht zu sagen, dass das jetzt immer so wäre, aber das ist so ein bisschen das Bild, was sie da vermittelt haben hier.
Okay.
Und dann man sagt, ach, you're so tall. Oh. Ah, you're so strong. Oh. You can carry me and carry the baby. And wow. Aber das ist dann, der Film ist dann schon so, okay, ja. Wann werde ich nochmal entlassen?
Wann darf ich wieder gehen?
Also sie waren super lieb dabei, ne? Aber es war eben, naja, das, man war schon ein bisschen auch so Objekt, so gefühlt.
Okay.
Aber genau, dann bin ich eben nach einer Woche wieder raus und bin dann mit einem Kumpel, mit dem ich zusammen gefahren bin, der hat in der Zeit auf mich gewartet und dann sind wir 17 oder 18 Stunden mit dem Zug nach Hanoi, nach Norden gefahren und dann von da direkt zum Flughafen und dann, weiß nicht, glaube ich, war ich insgesamt 40 Stunden unterwegs oder so, um nach Deutschland zurückzukommen. Und da kommt aber auch wieder so die Reiseversicherung nämlich ins Spiel, weil die hat auch dafür gesorgt, dass ich eben sehr, sehr gut geflogen bin. Ne? Also innerhalb von 3 Tagen haben die halt für mich irgendwie ein Business-Class-Ticket klar gemacht und das war wahrscheinlich das letzte Mal in meinem Leben, dass ich Business-Class fliege und auch das erste Mal. Weil das Ticket halt auch 3.000 Euro kostet.
Ne? Jawohl.
Und das haben sie halt zum Glück übernommen. Weil ich natürlich in der normalen Klasse, in Economy, habe ich halt das Problem, dass ich mein Bein nicht, also dass ich es nicht wirklich ausstrecken kann.
Ja, genau.
Das Problem hast du halt nicht in der Business Class. Ne? Also du hast dann diese...
Ist schon scheiße genug, mit einem frisch operierten Knie sich durch irgendwelche Länder karren zu lassen. Das wäre in Deutschland und Europa genauso unangenehm gewesen.
Ja,
da sollte man wenigstens hoffen, dass man ein bisschen Luxus hat, um dem Ganzen, ja, dass man nicht so ganz der Willkür irgendwie unterlegen ist.
Es gibt ein wunderschönes Foto von mir mit einem Champagnerglas früh um 7:30. Ne? in der Business Class.
Geil. Quasi.
Also es ist aber auch so ein bisschen die Sache, ne? es war cool und es hat Spaß gemacht, war es wert, sich dafür das Knie zu brechen? Womöglich nicht. Ne? Ist es 3.000 Euro wert? Ganz bestimmt nicht, aber es war so eine kleine Story. Ne? Und ein Kumpel von mir war dann auch, der war ja mit dabei und den habe ich halt leider nicht in die Business Class gekriegt. Da gab es dann, obwohl sie es tatsächlich bezahlt hätten, das ist eigentlich das Ding dabei.
Ja. Die Begleitperson.
Genau. Ne, und wir hätten das aber vorstrecken müssen, hatten aber das Problem, dass unsere beiden Kreditkarten halt ein Limit haben. Und wir konnten, und wir hätten das innerhalb von einer Stunde machen müssen, weil quasi das Ticket dann sonst weg gewesen wäre, beziehungsweise war dann halt auch weg. Und dann hat er auch gesagt, okay, pass auf, ich muss jetzt auch nicht zwingend Business Class fliegen, das sind ja eh bloß 17 Stunden Flug, passt schon. Aber er ist halt dann trotzdem mit quasi in die Business Lounges mit reingekommen.
Nice.
Und er war dann, also wir waren, glaube ich, auch die Ersten und da für die Leute, die es nicht kennen, gibt es ja dann auch so Buffet und Sushi und alles ist umsonst. Ne? Und normalerweise würdest du halt, glaube ich, $25 bezahlen, um einfach so reinzukommen also als Gast. Kriegst du halt so ein Gästeticket. Und ich bin aber noch ein bisschen mehr gehumpelt, als ich eh schon humple und er hat meine Sachen dann genommen, was nicht hätte sein müssen, aber denn die Begründung war, also ich brauche ihn halt unbedingt, dann so kann ich nicht. Und dann haben sie so ein bisschen widerwillig gesagt, ja, okay, wenn es sein muss. Und der war dann eben auch verschwunden. Wir saßen in dieser Lounge und ich dachte, okay, vielleicht hat er was Falsches gegessen. Ne? Also ich war gerade irgendwie einen Monat in Vietnam. Vielleicht gibt es da noch Probleme magentechnisch, ne? Und er kommt halt raus strahlend mit nassen Haaren und meint so, ah, ich war gerade duschen, war voll geil. Also die haben halt so eine Spa-Area da auch und der hat sich so ein bisschen gut gehen lassen. Nice. Ja, ansonsten macht schon Spaß auf jeden Fall.
Reisekrankenversicherung, ja, haben wir gelernt jetzt.
Ja, hab das dabei auf jeden Fall.
Und TripAdvisor für Krankenhausreviews.
Ja, genau. Und
ich glaube, das sind sehr wichtige Tipps.
Auf jeden Fall, ja. Und keine Flipflops tragen. So, ne?
Das definitiv. Das, hör auf damit. Hör auf damit.
Ja, das ist Todesfalle Hawaiianers. Ne? Also ich kann's nicht laut genug sagen. Sollte man definitiv überlegen, ob man auch vielleicht eine NGO macht, sowas. Also,
ja.
Junge Menschen gegen Flipflops oder irgendwie was. Ne?
Vor allem westliche Touristen halt. Das ist das große Problem. Ja. Westliche Touristen unterschätzen die Flipflops auch immer sehr.
Im Kurzen finde ich eben die Leute, die dann vielleicht auch Roller fahren. Ne? Roller fahren mit Flipflops. Und du rutschst halt zur Seite und das Erste, was passiert ist, du kommst halt mit deiner Fußfläche oben, sozusagen kommst du halt direkt auf die Straße. Ne? Das ist so, da ziehst du dir halt die Socken aus dann.
Immer angenehm.
Ja.
Wenn du welche anhättest.
Eben, genau. Mhm. Deswegen, ja, safety first. Oder habt ihr noch Fragen dazu?
Wieder was gelernt.
Ja.
Wieder was gelernt.
Dafür sind wir da.
Ich habe nichts gelernt. ein bisschen
sonst wären wir nicht.
Hast du den letzten Sonntag was gelernt, Johannes?
Genau, ich habe nichts gelernt, dann haben sie nur mehr weitere Fragen in meinem Leben wieder auf.
Du warst doch politisch aktiv, könnte man sagen.
Könnte man sagen. Manche sagen, das war definitiv keine politische Aktion. Ich war letzte Woche auf einer Demo. Und zwar die Gegendemo zur AfD-Demo. Die AfD hat letzte Woche Sonntag zur großen Protestdemo gerufen, ja, in die Hauptstadt. Der eine oder andere mag sich erinnern, dass so ein bisschen der Witz umherging, dass ja die, also es war kein Witz, sondern das gab wohl tatsächlich E-Mail-Verläufe dazu, dass die AfD auch, um Leute zu überzeugen, nach Berlin zu kommen, irgendwie 50 Euro Fahrtgeld sponsern wollte für AfD-Anhänger, die quasi sich nach Berlin
fahren lassen. Aber auch nur für die ersten 100 oder so.
Ja, irgendwie sowas. Ja, genau.
Nicht für alle, so, das nee, muss man also, auch sagen. Ne?
Es ist ein bisschen, ich bin da wieder in mir selbst irgendwie ins Haarlein gekommen, gerade bei dieser Diskussion, weil die Häme ist berechtigt und die ist auch witzig und die sollte man auch haben. So, man muss in heutigen Tagen auch die Möglichkeit haben, sich über den politischen Gegner auch lustig zu machen. Ja, aber genau wie du sagst, es war halt irgendein Ortsverband und die haben halt statt einen Bus zu organisieren, den Leuten halt ein Ticket sponsern wollen.
Genau.
Ist jetzt halt auch nicht die große Superpeinlichkeit. Ist ein bisschen peinlich, weil natürlich, wenn das der Gegenseite passiert wäre, wäre quasi die AfD nicht anders und ihre Anhänger nicht anders drauf gewesen, um sich zu lustig zu machen oder Skandal zu rufen. Von daher gesehen, mein Gott. Aber gut, die AfD hat diese Demo veranstaltet und 1 Milliarde Organisationen haben quasi zur Gegendemo aufgerufen. Ich glaube, es gab 3 offizielle. So die.
Wie viele Leute waren da? 25.000 oder sowas?
Genau, 25.000 war die offizielle Zahl. Ich kann Menschenmassen sehr, 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 sehr schlecht abschätzen.
Kannst du nicht zählen?
Ich kann nicht zählen. Also ich kann nicht mehr als irgendwie 4 oder 5 zählen und dann ist dann auch durch.
1, 2, 3, 4.
Und gefühlt, also es hat sich da viel mehr angefühlt.
Es waren mehr als 4.
Nee, mehr als 25.000.
Okay.
Ja, weil zum Beispiel, also die Kendrick Lamar Show, auf der wir waren, die war in der Mercedes-Benz Arena und ich glaube, da haben wir 1000 Mal nachgeschaut. Ich glaube, es sind 17.000 Leute, die da reinpassen. Es waren mehr als auf der Kendrick Lamar Show. Also weil die gesamte Straße von der Siegessäule bis zum russischen Denkmal war voll mit Leuten und es haben sich
welches russische Denkmal?
Es gibt quasi von dem von der Siegessäule Richtung Brandenburger Tor gibt's dann so ein russisches Ehrendenkmal. Das sind so 2 Panzer. Bis dahin. Also sag jetzt mal. Oh, ich bin auch nicht nur schlecht im Menschenmassen abschätzen, sondern auch im Distanzen abschätzen. Deswegen.
Kein Schätzer.
Wir sagen, es sind 25.000 gewesen, aber es hat sich nach viel, viel mehr angefühlt, weil einfach alles voll mit Leuten war und die ganzen Parks, die Tiergarten drumherum, überall waren noch Leute so ein bisschen, die außen rum wollten. Und das war nur die eine Demo. aber es gab noch quasi ja, drei andere, die auf der anderen Seite.
Wollte ich gerade sagen, das war ja überall, ne?
Also, deswegen, ich weiß es nicht und ich habe auch so, als wir da mitmarschiert sind, wir waren auf dieser AfD-Wegbassen-Demo, was halt die Demo war, die von den ganzen Berliner Clubs veranstaltet wurde, die auch so ein bisschen als irgendwie Love Parade, als neue Love Parade bezeichnet wurde. Klar, waren halt irgendwie Protestwegen und es lief Technomucke.
Das kommt immer gut an in Berlin auf jeden Fall, ne?
Genau. Und das ist quasi schon die Krux an der ganzen Sache, weil also genau, es waren wahnsinnig viele Leute, sie sind rumgeströmt und letztlich war es aber halt außer die gelegentliche Durchsage, dass die AfD blöd ist und das ein oder andere Schild, auf dem stand die AfD ist blöd, Bund statt Braun, hey, 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 war es halt eine Techno-Party. Mhm. Und die Leute sind sicherlich. Und das ist genau, das ist die große Diskussion. Also die große Diskussion ist eine Diskussion.
Unsere
Diskussion. Ja. War das jetzt politischer Aktivismus von den Leuten oder war das einfach nur Feierwillige, die halt ein kostenloses Techno-Open-Air am Sonntagnachmittag genießen wollten? Oder war es beides? Wären so viele Leute gekommen, wenn du keine Love Parade gemacht hättest? Waren es, also definitiv nicht. Ja. Genau. Und auch die grundsätzliche Frage, die man sich immer stellen kann, gegen Protest, ja, also was ist der Sinn an der ganzen Sache? Mhm. Also wir sind die lang gelaufen und dann war irgendwann Schluss, eben bei diesem russischen Denkmal und dann ist nochmal so 200 Meter bis zum Brandenburger Tor und am Brandenburger Tor stand die AfD. Und da war dann Schluss und die Polizei hat quasi gesagt, keine Wagen dürfen weiterfahren, aber die Leute sind weitergelaufen. Bis zu so nur zu zwei Absperrungen, wo die Polizei dann halt keinen mehr weitergelassen hat. Und die Leute haben sich dann so ein bisschen quer über den Park versucht anzubiedern. Und im Grunde ist dieser ganze Brandenburger Tor von allen Seiten mit Gegendemonstranten befüllt worden, die sich so ein bisschen wie so eine Fangruppe um die AfD-Demo versammelt haben und dann halt lautstark Buh gerufen haben, während dann die AfD da stand und lautstark Yay gerufen hat. Und dann haben die gesagt, die AfD ist blöd. Dann hat die AfD gesagt, seht ihr, die sind alle blöd. Und dann war es irgendwann auch durch. Okay, so, ne? Okay. Und
ich glaube, man feiert halt schon gern in Berlin. Ne? Deswegen, also die Frage habe ich halt, also diese Überlegung habe ich eben auch ein bisschen, ne? Wären so viele Leute gekommen, wenn es nicht so wäre.
Ja.
Und man muss natürlich A sagen, ist natürlich allgemein cool, wenn so viele Leute irgendwie für so eine Sache halt, die ja eigentlich im Kern sehr gut ist, auf die Straße gehen.
Ja.
Aber natürlich ist es auch sehr convenient, ne? Also auch für Leute, die vielleicht nur so ein bisschen. Also es ist halt so low maintenance, ne? Also ich meine, ich war nicht
da,
aber es ist halt dann sehr einfach, politisch zu sein.
Exakt.
Ne? Und dann macht das auch noch Spaß, so politisch zu sein. Und es fühlt sich halt gut an, wenn man das Gefühl hat, man hat auch was gemacht. Man hat Flagge gezeigt. So.
Ja. Das Thema ist halt auch einfach. Also die AfD gegen die AfD, also nicht, dass man nicht gegen die AfD sein sollte, aber gegen die AfD zu sein, vereint halt auch wahnsinnig viele Leute. Ja. Und ich glaube, das ist der größte positive Aspekt an dieser ganzen Aktion ist, dass du einfach, also die AfD hat es geschafft, irgendwie, ich glaube, 10.000 waren geplant, 5.000 sind gekommen, was ich immer noch krass finde. Also 5.000 Leute ist schon echt, ist schon eine Menge Leute. Also, weißt du, Pegida, gut, es sind immer diese regelmäßigen Demos gewesen, die verkacken da mit ihren 100 oder 50 Leuten, die sie da immer jedes Mal irgendwie ankarren können. Und da, wenn die AfD ruft, dann kommen auch 5.000, so, ne? Also, ist schon klar, es sind auch irgendwie alle eingefahren worden und so, aber das Positive ist natürlich zu sagen, okay, die AfD hatte Demo, sondern 5.000 Leute. Und es gab 25 Gegendemonstranten. Mhm. 25.000 Gegendemonstranten. Um einfach zu zeigen, die haben demonstriert, aber es gibt fünfmal so viele Leute, die dagegen sind. Also um so eine Menge zu zeigen, die Mehrheit ist noch dagegen. Die sind noch nicht übernommen worden. Es sind noch nicht so, dass, weil sie sich ja auch gerne als die Mehrheit verstehen. Also ihr Engel ist ja sehr häufig, dass quasi die Politik die Bürger verraten hat und die quasi die schweigende Mehrheit schon zu ihnen steht und die kommende Revolte kommt und ist halt jetzt zumindest zahlenmäßig nicht unbedingt bewiesen. Ja? Aber ja, klar, aber auf der anderen Seite.
Ja. Also, ich meine, ich war jetzt nicht da dabei, so wie du, aber hattest du das Gefühl, das ist schon tendenziell eher ein junges Publikum gewesen? Oder? Weil ich meine, das ist natürlich irgendwie einfach für 5000 AfDler zu sagen, so, die haben halt auch keine Ahnung, die Kinder. So, also in Berlin, die haben sowieso alle einen Schatten. Ne?
Alle
sind pleite und alles sieht scheiße aus hier in der Hauptstadt und die feiern alle nur, so, das kannst du eh vergessen. Weißt du, was ich meine?
Ich war auf ein paar Demos in Berlin und nicht auf allen, aber auf ein paar. Und es war ganz klassisches Berliner Demo-Publikum. Okay. Das heißt, du hast Leute von 20 bis, die Mehrheit von 20 bis 35, würde ich sagen. Du hast aber auch irgendwie Familien.
Alle gerade aus dem Bergheim gekommen?
Nee, auf gar keinen Fall. Und es waren auch, ich hatte auch so ein, zwei Momente, es waren natürlich die Oberfreaks dabei, die quasi so super im Love Parade Gedenkoutfit gekommen sind, so mit im Grunde nichts an. Manche auch literally nichts an. Hey, alles cool. Nichts an.
Gott,
oder Hippies. Mit irgendwie dann so Baumeisterhelm und LED-Leuchten und Schutzweste und so voll 90s Love Parade-Style.
Klingt so ein bisschen nach 90s Gabba-Outfit.
Genau.
Holländisches Gabba-Outfit.
Die harten Ranz-Party-Leute waren auch am Start auf jeden Fall. Es waren aber auch so, zum Beispiel so eine Familie, wo ich zuerst dachte, wollte gerade rassistisch sagen, aber vorurteilsvoll wie ich bin, okay, das sind Touris, die jetzt aus Versehen da reingeraten sind. Weil es war so eine Mutti und ein Papi, irgendwie so im klassischen, oh, wir gehen mal nach Berlin, gucken uns das mal an, Outfit, ja. Und
Cargo-Hosen.
Klassisch, ja, genau. So,
kurz
Dreiviertel.
Cargo-Shorts.
Cargo-Shorts,
ja.
Fleischfarben weiß, Rosé, Schweineweiß quasi, und irgendwie die pubertierende Tochter dabei. Also okay, also ein bisschen, die sind sicherlich da jetzt aus Versehen reingeraten, aber nö, die waren deswegen da und die haben das auch voll, ja, und hier und komm, jetzt lass mal weitergehen, also es waren am Start. Und das ist schon irgendwie cool. Ja. Ja, aber außer sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, ist nicht viel passiert. Auch nicht für mich. Also ich habe dann so ein bisschen nicht das Gefühl gehabt, gut, dass ich da für was jetzt eingestanden habe, sondern es war so, ja, ich war dabei.
Ja, also die ging halt ein bisschen um Präsenz zeigen. Ne? Das war ja halt eine Gegendemo. Ja. Ne? Also quasi als Reaktion auf die Aktion.
Ja,
also
exakt.
Ne? Und das hat ja gut funktioniert. So, das kann man ja schon sagen. Ne? Wenn da
definitiv.
Wenn 25.000 Leute gegen 5.000 Leute am Ende aufgestellt sind.
Definitiv.
Das ist ein Krieg, den man gewinnen wird.
Genau. Aber es ist also so, klar, Demonstrationen ist halt so, wie sehr ist es im Jahr 2018 noch der richtige politische Aktivismus? So, es kommen halt geile Instagram-Bilder raus.
Und gute Stories.
Und gute Instagram-Stories kommen raus, die ich auch regelmäßig tue. Ich tue Instagram-Stories machen.
Gut Plug.
Ja, genau, aber ja, irgendwie, weiß auch nicht, ist eine komische Sache gewesen. Aber ich kann auch nicht ganz verstehen, wenn man sich dann so extrem drüber echauffiert. Also so die eine oder andere Linksradikale, der dann sagt so, die hätten mal lieber, statt zu tanzen, hätten sie mal lieber irgendwie sich auf die Straße schmeißen sollen, damit die AfD nicht laufen kann. Ja.
Wurde nicht da zum selben Zeitpunkt, wurden da nicht auch die Häuser besetzt? Diese 12?
Nee, das müsste am Samstag davor gewesen sein.
Ich weiß es auch nicht mehr so richtig.
Genau,
war das nicht am 1. Mai?
Nee.
Definitiv nicht.
Es war auch wieder danach, ja. Ich erinnere, was am Herrentag, Wochenende oder eben das Wochenende drauf.
Ja.
Das war ja quasi jetzt gleich vor zwei oder drei Wochen.
Ja.
Genau, das sind in
Zeit, Schall und Rauch.
Sind leerstehende Gebäude in Neukölln worden, wo man sich schon fragt.
Also leerstehend, aber eben gehören jemandem.
Ja, genau. Aber Wohngebäude, ne? Also so in der aktuellen Wohnungsnotsituation ist es ja tatsächlich.
Ja, gut, darum ging es ja, ne? Letzten Endes darauf.
Das ist eine große Problematik. Und ich weiß nicht, ich kenne die Fakten nicht genau, vielleicht weißt du mehr. Ich meine gehört zu haben, dass der Plan nicht unbedingt war, dass da Leute einziehen sollen, sondern dass der Plan da hier ist, dass quasi Gebäude von sich aus schon an Wert gewinnen und du gar nicht die Leute, du kaufst ein Wohngebäude, dass es in gewissen Bereichen in Berlin schon so der Fall ist, wie es zum Beispiel in großen Städten wie London ein Riesenproblem vor Jahren war, dass du quasi ein Gebäude kaufst und einfach nur die Steigerung des Wertes des Gebäudes ist schon Investition genug. Du musst quasi gar nicht das vermieten.
Ja, ja, genau. Ne? Naja, ist halt ein Spekulationsobjekt, ne? Du spekulierst klar, halt darauf, dass die
Preise gut sind Gebäude ja immer.
Ja.
Aber worauf ich hinaus will, ist, normalerweise, also der gesellschaftlich akzeptierte Weg, Immobilien zu kaufen und die zu vermieten, ist also und sie als Wohngebäude zu vermieten, ist halt, du kaufst dieses Teil und dann lässt du quasi, dass du die Einnahmen durch die Miete ja. und diese Einnahmen der Miete helfen dir quasi, dass du refinanzieren.
Ja.
Aber wenn die Refinanzierung schon dadurch erreicht werden kann, dass du es einfach nur kaufst, 2 Jahre leer stehen lässt und keinen reinnimmst, weil es einfach viel zu viel Aufwand ist, jemanden reinzulassen und dann nach 2 Jahren es wieder verkaufst und hast dann quasi schon deinen Gewinn gemacht, hast du ja ein Riesenproblem, weil die Fläche nicht genutzt wird.
Ja.
Genau. Und ich weiß nicht, ob es, gut, dass es das Phänomen gibt, weiß ich. Ich weiß nur nicht, ob das in Berlin jetzt schon der Fall ist.
Ja, klar, sonst würden die Dinger halt nicht leer stehen, sozusagen.
Nee, das sagen wir, dass sie renovieren gerade oder so.
Nee, das sind Spekulationsobjekte, ne, die halt quasi genau dafür genutzt werden. Beziehungsweise sind es auch teilweise, glaube ich, ich will auch nicht alles falsch erzählen jetzt, aber ich glaube, es sind teilweise auch eben Gebäude, wo geplant ist, dann quasi Eigentumswohnungen reinzubauen.
Ja.
Ne? Und das ist ja eh so ein bisschen das Problem auch in Berlin, ne? Dass es halt relativ wenig, oder es wird halt immer weniger Wohnraum, der auch bezahlbar ist. Dafür gibt es halt massig viele Eigentumswohnungen, die alle leer stehen.
Ja.
Ne? Wenn man mal so ein bisschen durchs Regierungsviertel fährt, beziehungsweise in dem einen Viertel, was dahinter kommt. Ich weiß nicht genau, welches
Moabit, das ist. Moabit, meinst du?
Nee, warte, südlich.
Raus. Südlich, Charlottenburg.
Ja, genau, Richtung, also so Berlin-Mitte, Regierungsviertel Richtung Charlottenburg.
Ja.
Ist halt, wurde relativ viel gebaut, ne, also Nähe Französische Straße da.
Ja.
Relativ viele Eigentumswohnungen, ne, und die stehen alle leer, so ganze Straßenzüge, weil die Dinger halt keiner bezahlen kann, ne, aufgrund der Lage. Und da ist es dann halt ein bisschen albern, ne, letzten Endes die da hinzubauen, wenn da niemand wohnt, ne, und dann regen sich halt auch Leute zu Recht auf darüber, wie ich finde.
Ja,
ich meine, in Berlin, das ist ja immer so das Ding, ne, Berlin zieht ja nach, wenn du so möchtest, ne, du hast ja irgendwie, auch in Deutschland ist es halt auch momentan einfach auch zum Beispiel in München oder so, ist es halt noch schlimmer als hier, ne, oder Hamburg. Nachdem halt so Sozialwohnungen komplett abgestoßen wurden von der lokalen Regierung vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so. Und Leute wohnen halt einfach nirgendwo mehr, weil es keine Wohnungen mehr gibt. Also die Stadt ist voll und das wird auch ein Problem sein, was wir hier kriegen, definitiv.
Oder wahrscheinlich schon haben.
Ne? Oder schon, ja.
Ja, ja. Und irgendwie, naja gut, passiert dort auch nicht viel. Aber gut, das ist jetzt nicht unser Thema gerade, oder? Ich weiß nicht, ich kenne mich mit dem Wohnungsmarkt tatsächlich nur mittelmäßig aus.
Es ist nicht so einfach auf jeden Fall. Also ich meine, ich
weiß auch nicht, was die Lösung ist, weißt du, weil die Lösung,
mehr Sozialwohnungen zum Beispiel.
Genau, um mal wieder kritisch zu sein, mehr Sozialwohnungen, alles klar. Aber jetzt bin ich wieder arschlochmäßig drauf, ne? Ich habe das Gefühl, dass viele Leute vom bezahlbaren Wohnraum sprechen, aber bezahlbaren Wohnraum für sich selbst meinen. Und eine Sozialwohnung ist ja jetzt für Leute, die niedrig einkommend sind. Ja. Es sind aber auch Leute, die quasi von bezahlbarem Wohnraum sprechen und nicht niedrig einkommend sind. Die sind jetzt zwar nicht reich, ja, aber ich würde jetzt mal uns drei damit reinzählen. Keiner von uns würde wahrscheinlich eine Sozialwohnung bekommen. Die Mietpreise sind trotzdem zu teuer.
Ja.
Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Und die Sozialwohnung ist sicherlich
ein Aspekt davon.
Genau, es ist sicherlich ein Riesenproblem. Und sicherlich sind unsere Probleme noch ein bisschen mehr First World als die Probleme von einer Familie, die irgendwie gerade so sich eine Wohnung leisten kann und jetzt irgendwie eine neue Wohnung braucht oder was auch. Das sind diese klassischen Situationen, du bekommst irgendwie noch ein Kind oder so und bist schon in einer Zweiraumwohnung und okay, jetzt muss ich halt woanders hin, muss eine andere Wohnung finden. Mir bleibt aber nichts anderes übrig, als den Kiez, wo ich meine Kinder aufziehe, wo die in die Schule gehen und so weiter, zu verlassen. Das heißt, wenn ich jetzt morgen nach Lichtenberg ziehen muss, ist das vielleicht unchillig für mich, weil ich ein bisschen weiter draußen wohne. Aber ich werde nicht meiner kompletten soziale Infrastruktur entrissen, weil ich jetzt mir die Wohnung hier nicht mehr leisten kann. Verstehst du, was ich meine? Deswegen ist es so ein bisschen, ich habe bei diesem Thema, ich sehe, dass es ein Riesenproblem ist und ich glaube, da muss was gemacht werden. Ich glaube aber, dass viele Leute und gerade unser Metier vielleicht gar nicht die größten Opfer sind. Verstehst du, was ich meine?
Nee, aber, also ja, weiß ich. Aber ich glaube einfach, Sozialwohnung ist halt so ein Aspekt davon, ne? Das ist halt, du brauchst halt irgendwie Wohnungen, die bezahlbar sind, und davon sind halt auch, das hat einen Anteil Sozialwohnungen einfach, ne? Und klar, wenn wir jetzt irgendwie über bezahlbaren Wohnraum reden, glaube ich aber trotzdem, dass das eben in einer ähnlichen Marge liegt, ne? Also das ist ja quasi einfach nur der Bereich, um sich abzugrenzen von Spekulationsobjekten, Eigentumswohnungen und Maisonettwohnungen für 1.900 Euro.
Ja.
Kaltmiete.
Ja.
Ne, darum geht's ja eigentlich.
Ja, ja, und wenn sich die, ich glaube, die Gefahr ist so ein bisschen, man sagt ja immer, ein Drittel des Einkommens sollte man für Miete ausgeben, maximal. Ja. Wenn, ich sag jetzt mal, die untere Mittelschicht, zu denen wir uns jetzt mal spontan zählen, wenn die es nicht mehr sich leisten kann, quasi einen bezahlbaren Wohnraum in irgendeiner Weise in der Nähe von Infrastruktur sich zu leisten, dann wird halt auch Berlin wahnsinnig unattraktiv auf einmal.
Ja, klar.
Ja,
also, aber ich meine, das ist ja so das große Gentrification-Problem. Ne? Also das hat ja jede größere Stadt, jede Metropole irgendwie seit 50 Jahren. Ne? Dass du halt diesen klassischen Weg hast. Das ist halt irgendwie eine abgefuckte Gegend, dann kommen die jungen Pioniere, kommen halt rein, machen irgendwie ein paar coole Geschichten, irgendwelche Bars, Galerien, was auch immer. Das wird halt attraktiver für alle anderen, und irgendwann hast du halt die Leute, die reinkommen und auf Sachen spekulieren, und dann steigt halt die Grundmiete und die Leute müssen wir woanders hin. Ne? Das, ich meine, das kann man ja auch in Berlin einfach sehr gut an vielen Ecken sehen. Ne? Also, weiß nicht, Kreuzberg, Neukölln, so die ganze Ecke, ne? Oder Kreuzköln. So, wo einfach so auch Welten aufeinandertreffen.
Ja, ich war ja vor ein paar Wochen in London, und die Preisregion in dieser Stadt ist, das Preislevel dieser Stadt ist nochmal ein ganz anderes, wie wir es hier gewohnt sind, was natürlich auch durch die große Dichte von Leuten, die wirklich viel Kohle haben, in der Stadt auch kommt. Mhm. Ne? Berlin ist ja noch ein bisschen gesegnet davon, dass wir zwar schon ein paar echt Leute haben, die echt viel Kohle haben, aber es ist noch bei Weitem nicht so dicht mit vielen Leuten, die viel Kohle haben, wie es vielleicht in London ist. Ja. Und dadurch wird natürlich alles ziemlich teuer.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eben dieser Unterschied. Ne? Also auch in Berlin wirst du noch eine Wohnung finden. Es ist nicht einfach, aber es ist möglich auf jeden Fall. Dagegen kann man halt sagen, in so Städten wie London, Paris oder vielleicht auch irgendwie Manhattan, New York, da findest du einfach nichts. Ja. Ne, das ist halt, ist die Chance so unglaublich gering, dass du da irgendwie an eine Sache kommst, die bezahlbar ist. Dass man es eigentlich auch direkt sein lassen kann. Ne? Bei uns gibt es ja immer noch die Möglichkeit, auch innerhalb des Rings zu wohnen und dabei nicht super arm zu werden. Ne? Nicht, wie gesagt, nicht super einfach, aber es ist möglich.
Auf jeden Fall.
Ja. Und ich meine, ich sehe halt auch, dass es eben diese Nachfrage gibt, gerade bei jungen Leuten, jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Zimmer bei uns reinstelle. Ne? Also jetzt nicht für Airbnb, sondern ich wohne ja auch in einer 3-WG, wenn jetzt jemand auszieht, habe ich wirklich innerhalb von 2-3 Stunden, nachdem ich das online gestellt habe, habe ich halt so 50 bis 100 Anfragen. Mhm. Ne? Tatsächlich viele, also not to be racist oder so, aber es sind tatsächlich viele Spanier und viele chinesische Studenten.
Ja.
Ne? Das sind so bestimmt 80%. Also es gibt eben auch so die Nachfrage. Ne? Mhm.
Ja, ich erlebe das
bei halt, solchen, ja. Sorry. Ich habe das ja vor zwei Jahren durchgehabt mit bei WG gesucht, eine Anzeige stellen und so. Und da habe ich es auch nicht bei Immobilien irgendwas gemacht, sondern halt irgendwie nur da. Und es hat halt schon gereicht. Ja. Du hast, wie du schon gesagt hast, so drei Stunden so, E-Mail-Post war voll. Und da hast du aber auch schon, habe ich das Gefühl gehabt, in den Anfragen von den Leuten schon auffällig viel einfach in dem, wie sie sich ausgedrückt haben oder wo du gemerkt hast, dass es jetzt eine E-Mail ist, die gerade an 10 Leute ging.
Ja, ja, klar.
Halt irgendwie
Copy-Paste, also ich würde nicht anders machen. Ne?
Dass da irgendwie schon so Verzweiflung rausschwappt bei. Mhm. Habe ich krass das Gefühl gehabt.
Es ist, glaube ich, auch, ich erlebe das auf der Arbeit auch häufig, wir haben gerne mal in Leute, die aus dem Ausland kommen und bei uns die Arbeit anfangen und die auch dann nach Berlin ziehen und so und einfach auch Deutsch nicht ihre erste Sprache ist. Und von wegen spanische Studenten und chinesische Studenten oder spanische Mitbürger. Kurz überlegt, was ich jetzt sage.
Spanier.
Ja. Also sag mal so, man sieht halt, finde ich, sehr gut an der Nachfrage, dass es eben durchaus, gerade so ein bisschen aus dem mediterranen Raum, sage ich mal, ne, das, wo vielleicht die Wirtschaft einfach nicht so gut läuft und die Jugendarbeitslosigkeit relativ hoch ist, so, also Italien ist ja auch, ne, liegt über 30%, Griechenland, Spanien, so, das ist ja Portugal auch, ne? Siehst du halt, dass die Leute tatsächlich dann auch den quasi die Heimat einfach verlassen, in der Hoffnung halt hier, dass es hier irgendwie ein bisschen besser läuft. Ne? Also auch viele Akademiker, ne, die sagen, okay, ich habe gerade irgendwie meinen Doktor in Biochemie gemacht, aber damit kann ich halt, finde ich halt keinen Job in Spanien.
Ja, ja.
So, deswegen muss ich halt nach Berlin kommen dafür.
Ja, ja, ja.
Und ja, dann hast du halt so eine Situation, wie du sie gerade hast. Ne?
Und ich.
Was nicht heißen soll, kommt nicht her, kommt alle her, aber.
Genau, und Italien ist natürlich auch gerade.
Unter, desto besser.
Italien ist ja gerade sowieso ein bisschen am, am Struggeln. Ich habe irgendwie jetzt ein paar Mal so Hiobsbotschaften gehört, da diese Regierung sich ja irgendwie nicht so ganz zusammenfinden will oder jetzt irgendwie wohl doch vorgestern sich zusammengefunden hat. So ein bisschen die große Frage, wie weit Italien quasi davor ist, das nächste Griechenland zu werden.
Mhm.
Und inwiefern das katastrophal für alle wäre, weil Griechenland ist halt ein Pups verglichen mit Italien. Italien ist die drittstärkste Wirtschaftsmacht in Europa.
Mhm.
Und ist halt Griechenland, keine Ahnung, mal 10, so. Und genau, inwiefern das noch sich alles ins Dunkle drehen könnte in den nächsten Jahren.
Mhm.
Ich hoffe, ihr habt alle euer Geld in Goldbarren angelegt.
Platin.
Platinbarren.
Und Schweinebäuche.
Goldbarren in Schweinebäuchen versteckt.
Ja. Die fermentierst du gerade, ja? Die hast du gerade.
Nee, die sind getrocknet. Luft getrocknet.
Nicht Beef Jerky.
Ja, so, das hängt so an Haken bei uns in der Küche und reift.
Geil.
Ja, und nicht Flipflops auf jeden Fall.
Und auf nicht, keinen Fall.
Das Werteverlust 3000 in den nächsten Jahren.
Na gut.
Ja, we'll see. Ne? What happens?
Gut, wollen wir zum angenehmen Teil der
oh, den ich so besonders mag.
Den angenehmen Teil der Show.
Machen wir dir jetzt, also ich weiß ja, was jetzt kommt. Und die Leute, die alle 100 Folgen davor gehört haben, auch. Wo spielen wir jetzt, was hörst du gerade? Vielleicht sollte man es übrigens auch mal umbenennen in, was konsumierst du gerade?
Ne? Ja, das ist so ein bisschen der Treppenwitz die ganze Zeit gewesen. Ja, stimmt. Was hörst du gerade, klingt einfach entspannter. Vielleicht, man hört ja auch ein Buch, was man sich selbst vorliest. Genau.
Also und wunderschön, wo kann man die eigentlich kaufen, Johannes? Diese wunderschönen 1024.
Schickt mir eine E-Mail, dass ihr diese Sticker haben wollt. Ich bring die irgendwie zu euch. Die letzte Folge haben wir ja, bevor wir kurz loslegen, letzte Folge haben wir ja nur Hörer empfohlen, die uns nur Sachen empfohlen, die uns Hörer empfohlen haben.
Mhm.
Und ich bedanke mich nochmal für alle Leute, die nicht aufgegeben haben und weiter Empfehlungen geschickt haben. Das ist großartig von euch und wir werden die alle, ich werde die jedem hier, der sitzt und der nicht hier sitzt, dem werde ich die alle aufdrücken und wir werden definitiv noch ein paar Dinge empfehlen, vor allem Kizzo muss ganz viel noch empfehlen. Kizzo muss sich durch irgendwelche absurden Black-Metal-Alben hören und durch irgendwelche komischen K-Pop-Alben.
Oh ja.
Und wird die alle eisenhart empfehlen. Heute ist noch nichts dabei, aber keep them coming.
Keep them coming.
Es freut mich total, dass weitere Empfehlungen eintrudeln und wir können nicht genug davon haben.
Hast du die schon irgendwo geteilt? Nee, ne?
Mit uns? Die stehen immer noch in dem Dokument drin, zu dem ihr alle Zugriff habt.
Ah, alles klar, siehst du.
Dave.
Sehr gut. Ja, ohne Aufforderung gucke ich da nicht rein.
Ich weiß. Chris, was hörst du gerade so?
Ich habe tatsächlich ich habe auch mal was beizutragen. Ich habe einen neuen großartigen Podcast entdeckt. Der ist tatsächlich ein bisschen älter schon und der heißt My Dad Wrote a Porno.
Ah ja, ja, ja.
Ist
mir schon über den Weg gelaufen.
Hast du mal reingehört auch? Oder?
Nein.
Tu das, bitte.
Okay, okay.
Dann erkläre ich mal kurz, um was es geht.
Erklär mal,
was kennst du das, Dave? Oder?
Nee, ich kenne gar nicht.
Also das sind so drei, also zwei Dudes und eine Lady aus Großbritannien und die drei aber, also das sind alles drei, glaube ich, Radiomoderatoren bei der BBC und die sind aber relativ jung noch, ne? Die sind auch so was Mitte 20, Ende 20, Anfang 30, irgendwie sowas, genau, die drei. Und der eine von denen, der, kannst du mal vielleicht so ein Bild aufmachen?
Klar.
Der in der Mitte sozusagen. Sein Vater ist quasi so freier Autor und er hat halt so einen Schundroman geschrieben.
Mhm.
Das ist irgendwie, Belinda blinkt, 1 bis 3 und da hat quasi drei Bücher geschrieben.
Okay.
Das ist ein bisschen wie so schlechte Pornos aus den 70ern. Ne?
Yeah.
Und sie ist halt irgendwie the International Saleswoman of the Great Britain Pots and Pans Company.
Okay.
Reist halt rum und hat halt mit jedem Sex. Und der Vater kann halt leider überhaupt nicht schreiben. beziehungsweise kann er halt auf seine eigene sehr weirde Art sehr gut schreiben. Und die Idee ist halt, die drei sitzen zusammen, so ähnlich wie wir zusammensitzen, und er liest dann immer ein Kapitel vor. Ne? Die treffen sich ja jede Woche. Und die anderen beiden kommentieren das halt. Ne? Und der Vater interpunktiert dann halt auch komplett falsch. Hat keine Ahnung von der weiblichen Anatomie so richtig. Und denkt sich halt wunderbar schlechte Sachen aus dabei. Ja. Ne? Und was das für mich so witzig macht, ist, dass sie eben alle sehr britisch sind dabei.
Ja.
Ne?
Ja.
Und dann er liest dann halt vor. Und dann, he grabbed her by the cervix. Ne, which is not possible, weil der Cervix halt der Muttermund ist, der tief drin ist, der Vater weiß das aber nicht so.
Yeah.
What big breast nipples she had.
Yeah.
Like, her massive tits hung down like pomegranates.
Okay. Ne?
Und die drei kommentieren das halt und machen das halt sehr, sehr, sehr gut. Und es gibt quasi jetzt drei Staffeln von den ersten drei Büchern. Und die Bücher sind halt sehr kurz, das sind halt immer so 50 Seiten oder so.
Ja, ja.
Und jetzt ab diesem August 2018 kommt die vierte Staffel, glaube ich, raus.
Okay, klar.
Kann ich wirklich empfehlen. Habe ich auch schon unserem Mitpodcaster Paul empfohlen. Und er meinte auch, das ist das erste Mal irgendwie, dass er auch einfach mal laut losgelacht hat, als beim Podcast hören. Und das ist auch erst der zweite Podcast, den ich kenne, wo ich auch tatsächlich in der S-Bahn einfach mal laut loslache und dann ist es mir zu doof, dass ich gerade laut losgelacht habe und dann ist es mir unglaublich peinlich. Passiert täglich seitdem.
Ja. Ich hatte auch schon Situationen, wo ich gelacht habe und dann gemerkt habe, dass und dann das Gefühl hatte, dass alle anderen dachten, dass ich creepy bin.
Ja. Das ist immer so ein bisschen das Ding, weil ich, so bin ich auch, wenn ich Leute so lächeln sehe,
yeah.
In der Bahn bin ich so, das ist merkwürdig gerade.
Die Reaktion habe ich gar nicht. Wenn ich so Leute sehe, die gerade irgendwie vor sich hin lächeln und irgendwie Kopfhörer drin haben oder gerade auf ihr Handy schauen oder sowas, dann denke ich mir, du hast einen guten Tag, finde ich gut. Ziemlich geil.
Wollen wir das mal probieren, da reinzuhören, Jonas? Geht das? Können wir von...
Nein, gar nicht.
Das geht überhaupt nicht?
Nein.
Okay, gut. Dann muss das jeder quasi selber machen.
Wie ich dir vor der Sendung auch gesagt habe, dass...
Ja, ich wollte jetzt nochmal den Druck erhöhen.
Der liegt bei dir, der Druck ist.
Ja.
Du hast ja schon sehr schön nacherzählt.
Genau.
Also genau, hört's rein.
Jeder muss
von Anfang anfangen, oder? Also das ist ja schon
die Story ist
aktuell ist oder so.
Das sagt man selten bei Büchern, aber die Story ist nicht das Wichtigste dabei. Aber macht schon Sinn, das von Anfang an zu hören. Genau, my dad wrote a porno.
Nice. Dave, schön. So eine Empfehlung.
Ich habe tatsächlich auch eine Podcast-Empfehlung.
What?
Ich höre momentan quasi keine Podcasts.
Du hörst gerade keine Podcasts.
Also ich höre so.
Deswegen hast du eine Podcast-Empfehlung.
Ja, genau. Ich höre
zwei. Hört mehr Podcasts.
Ich höre zwei und einer von denen, also ich bin momentan nur so dabei, ich höre die halt vorm Einschlafen. Irgendwie so 20 Minuten, bla bla halt. Ja. Da reicht halt eine Folge dann halt wie drei, vier Tage oder so. Und zwar der Typ, der in Parks and Recreation den Ben spielt.
Oh, Windown?
Nee.
Ach, schade. Ach so, damit ich verwechsel gerade mit Ben Schwartz, der auch bei Parks and Rec spielt.
Genau, das Problem hatte ich anfangs auch. Ben Schwartz ist
Jean-Raphio,
genau. Ja. Und der.
Der hat nämlich einen Podcast halt über Wein, wo sie die ganze Zeit Wein trinken und Wein. Also sie spucken es halt nicht aus, sondern trinken die ganze Zeit und reden halt darüber, warum passt der jetzt gut zu Fisch? Der schmeckt halt scheiße oder so, ne?
Ja.
Sie halt irgendwo im Napa Valley und sitzen halt die ganze Zeit in so einer Weinschenke und holen sich immer neue Weinexperten ran und saufen halt die ganze Zeit.
Geil.
Auch very funny, sorry.
Go ahead. Und zwar Adam Scott heißt der Mann.
Ja.
Der macht zusammen mit Scott Aukerman, denn der... der ist jetzt in unserer Kreise wahrscheinlich nicht so bekannt. Comedy Bang Bang hat er gemacht und irgendwie geschrieben bei vielen Comedy-Serien, irgendwie Producer, was auch immer.
Mhm.
Und die beiden machen zusammen einen Podcast oder die haben vor längerer Zeit einen Podcast gemacht. Are You Talking U2 to Me? Und zwar war das eine Podcast-Serie, da ging es nur um U2. Die haben pro Folge quasi ein Album abgerissen.
Uff, okay.
Und der Podcast ist jetzt schon, glaube ich, fast 2 Jahre vorbei. Und die haben jetzt vor nicht allzu langer Zeit einen neuen Podcast angefangen. Are You Talking R.E.M. Re-Me?
Okay.
Und den habe ich jetzt einfach mal, auch wenn ich mit R.E.M. quasi gar nichts anfangen kann, habe ich mir ihn einfach mal angefangen anzuhören, weil die beiden Typen zusammen halt einfach der Brüller sind. so viel zum Thema, da würde ich dann auch laut lachend in der S-Bahn sitzen, wenn ich in der S-Bahn hören würde. Wie gesagt, ich bin kein R.E.M.-Fan. Ich kenne halt diese paar großen Singles, die irgendwie Mitte 90er irgendwie so dick dabei waren. Keine Ahnung, was auch immer. Aber die beiden, der Running Gag ist halt, dass im Intro von der Show gesagt wird, dass in dem Podcast natürlich nur exklusiv über R.E.M. geredet wird, was halt absolut nicht der Fall ist. Und die beiden sind halt Comedians, Comedy-Writer, irgendwie Schauspieler.
Das ist ein bisschen der Engel, den sie die ganze Zeit unterwegs haben, ja.
Und das ist großartigst unterhaltsam.
Direkt mal adden. Das adde ich doch direkt mal.
Geaddet, gesubscribed.
Und
subscribed, nicht vergessen.
Weiterhin, ich hatte bisher nicht allzu viel zu sagen, falls es niemand aufgefallen ist, aber ich bin heute hier, um den Gospel zu verbreiten.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Den Gospel über Dungeons and Dragons Podcasts und Livestreams.
Wow!
Ja. Ich habe es, glaube ich, schon mal irgendwann erwähnt. Ich schaue seit einer Weile eine Show namens Critical Role, in der professionelle Voice Actor so und auch echt Schauspieler so aus dem Cartoon-, Videogames-Bereich, was auch immer, also halt wirklich Profis. Unter anderem das Mädel, die Ellie in Last of Us spielt.
Okay.
Die sitzen da halt und spielen Dungeons and Dragons und da dreht sich halt alles um eine komplette Storyline, die vom Dungeon Master halt zum Teil vorgefertigt und zum Teil größeren Teil dann halt improvisiert ist. Also es gibt quasi. Ja, die haben sich dann, ziehen sich halt auch gerne an.
Geil.
Bild von der letzten Kampagne, ziehen sich halt an wie ihre Charaktere für ein Intro-Video und all solche Geschichten. Halt fucking Theater, Leute.
Wenn das wird dann animiert?
Nee, gar nicht. Du siehst halt, wie die da sitzen in ihrer Gruppe und dann halt irgendwie Spaß zusammen haben.
Also nicht wie bei Harmon Quest zum Beispiel.
Nee.
Okay.
Da geht dann auch, das ist halt die Barrier of Entry so, da geht dann halt auch jede Folge so 3,5 bis 4 Stunden.
Mm. Wow.
Mhm.
Okay.
Und das ist halt freitägliches Feierabendritual, nach Hause kommen und die neue Folge Critical Role anzumachen.
Ich finde 3,5 Stunden ist eine solide Länge für einen Podcast. Ich finde,
also das ist jetzt aber ein Podcast und keine Serie, keine Fernsehserie.
Es ist so ein Internetding. Weiß nicht, ob du mal von Streaming gehört hast.
Internet.
Ich bin analog unterwegs.
YouTube. Es gibt's.
YouTube. Bei YouTube gibt's es.
Bei YouTube?
Bei YouTube.
Nee, bei Twitch.
Twitch.
Twitcher.
Ja, bei YouTube aber auch.
Ist das nicht, wo man hier so Nachrichten schickt? Bei Twitcher?
Twitch.
Ich kenne mich schon nicht aus mit dem Scheiß. Ja.
Es gibt die Show auch im Podcast-Format, aber ich bin Zeit vom, die haben halt mit Video angefangen und dann hat irgendwann gesagt, okay, dann machen wir es jetzt auch als Podcast. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich an die Videoversion gewöhnt bin, aber ich glaube, da kriegt man mehr raus, weil die sind halt Schauspieler und du siehst halt dann mehr, was sie da quasi in ihre Charaktere reinpacken.
Verstehe. Ja. Klingt gut.
Und das ist sehr unterhaltsam. Dungeons and Dragons. Und
noch mehr Unterhaltung, wo ich mich danach frage, was zur Hölle habe ich da eigentlich gerade gemacht? Ich hätte jetzt auch 3 Stunden einfach politische Dokus anschauen können und wäre danach klüger gewesen.
Ja.
Aber ich habe 3 Stunden zugeschaut, die einfach Käse geredet haben und trotzdem hat es Spaß gemacht.
Wie heißt das nochmal? Kannst du mir das noch
Critical sagen? Role. R-O-L-E.
Ja.
Das Ding dabei ist halt, dass dabei eine sehr, was ist das deutsche Wort für compelling, Gottverdammt?
Spannend?
Ja, spannend. Mitreißend? Ja, dass dabei auch eine mitreißende Narrative entsteht.
Definitiv.
Weil die sitzen halt nicht nur rum und das machen wir das und jetzt spucke ich den auf den Kopf, sondern es gibt halt irgendwie eine Storyline.
Ich bin ein großer Freund von Narrativen.
Ich auch.
Ja, sehr gut.
So Story, so Geschichten finde ich ganz gut.
Ja, cool. Unterhaltung ist top.
Kennst du?
Kenn ich.
Ja. Die sich halt auch die Mühe machen, aus Liebe zum Spiel heraus, halt ihren Charakteren auch irgendwie eine wertige Backstory zu verpassen und die dann halt irgendwie auch organisch da drin verpackt wird durch die ganze Impro und so weiter. Also die haben das schon richtig arg drauf. Das ist so Dungeons & Dragons auf dem höchsten Level auf jeden Fall.
Ich finde das gut, wie konsequent du erzählst und dabei den Filter im Mund hast. Das ist die Hingabe.
Level 2, würde ich sagen.
Das ist Effizienz.
Level 2, Filter halten.
Ja, und Johannes, du, was hörst du denn gerade so?
Ich habe jetzt spontan...
Johannes, was konsumierst du denn gerade?
Ich habe jetzt gerade beschlossen, dass ich keine Musikempfehlung aussprechen werde, sondern ich bleibe eurem Motto treu und empfehle Podcast.
Awesome.
So bin ich drauf heute wieder mal.
Ein verrücktes Huhn.
Und zwar empfehle ich... Okay, ich empfehle zuerst mal für den, das ist ein bisschen nerdy, muss man auch Bock drauf, also, ja, muss man ein bisschen Bock drauf haben, den Podcast Deconstructing Westworld für die Westworld-Fans. Und Westworld hat ja das Problem, also falls ihr Westworld schaut, wisst ihr das? Oder falls ihr versucht habt, es zu schauen, wisst ihr es noch mehr? Man braucht im Grunde ein Begleitstudium zu Westworld. Also das funktioniert nicht anders, weil du kommst einfach nicht mit, was die versuchen dir zu erzählen.
Ich weiß, dass ich nach dem Finale von der ersten Staffel musste ich mir tatsächlich ein 25-minütiges YouTube-Video angucken, um tatsächlich den Twist richtig nachzuvollziehen.
Yep. Exakt.
Also und, ja.
Tatsächlich ist es so, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ich Westworld-Folgen nur deswegen schaue, damit ich endlich das Begleitmaterial dazu schauen kann, um zu verstehen, was passiert. Vielleicht tue ich in der dritten Staffel, schaue ich einfach die Serie nicht und schaue mir nur die Recap-Videos an. Bin ich genauso schlau und es ist ein bisschen effizienter und ich erfahre gleich, was das Thema ist und muss selbst nicht mehr denken. Der Podcast Deconstructing Westworld, zu jeder Folge wird quasi einmal eine Stunde lang gerecapped und geinterpretiert und geforecastet und verschwörungstheorisiert, was denn alles noch passieren könnte und wer jetzt eigentlich wer gerade ist und ob die Person tatsächlich, also ist er jetzt der oder ist er der, der so tut, als wäre er der oder ist er der als Mensch oder der als Roboter oder der als irgendwas. Und dann kann man so ein bisschen mitkommen und kann sich danach immer ziemlich klug aufführen, wenn man mit Bekannten darüber spricht, die sowas nicht schauen und nicht sowas nicht hören, nicht den extra Effort bringen. Und deswegen Deconstructing Westworld.
Ja.
Ich weiß nicht, was da jetzt so witzig war. Die zweite Empfehlung, die ich habe, ist was für die Intellektuellen unter uns.
Okay, wir sind spät.
Jo, genau. Die Chance für den Witz habe ich euch gegeben gerade.
Ja,
danke. Vorlage. Gern geschehen.
War mir zu flach.
So nennt man, das ist, glaube ich, so Zusammenarbeit.
Du bist ein Meister der Erzählung. Das kann man schon, ja.
Denke ich auch.
Und bescheiden. Erzähl.
New York Times ist auch ein Podcast-Game, habe ich auch schon empfohlen. The Daily ist ein Podcast, der täglich kommt. Und entstanden ist aus den aus der Wahlberichterstattung. Die haben quasi einen täglichen Podcast gemacht zur Wahl. Und als die Wahl dann vorbei war, haben sie das quasi weitergemacht unter dem Mantel The Daily und haben quasi tägliches politisches Geschehen in Amerika in 20, 30 Minuten abgearbeitet. Das, was quasi der Spiegel-Podcast gerne wäre, das sind quasi die. Hallo, Grüße an Spiegel. Und die Problematik an dem ganzen Ding ist halt, dass es halt amerikanisch ist. Ja? Und du erfährst dann halt, warum jetzt dieser eine Finanzminister dieses eine Gesetz durchgegeben hat und was das für Auswirkungen für die Minenarbeiter hat und für die Bauern. Ist vielleicht auch irgendwann nicht mehr so super interessant für uns. Mhm. Aber die haben jetzt gerade eine extra Reihe und das ist die eigentliche Empfehlung, die ich aussprechen will. Und zwar eine extra Reihe, die heißt Caliphate. Und ist jetzt bei Folge 6 und begleitet eine Journalistin, die quasi dem IS hinterher recherchiert und auch Gelegenheit hatte, mit IS-Sympathisanten beziehungsweise im Besonderen einer Person, die auch ein Kanadier, der auch nach Syrien auch gereist ist, um quasi sich dem IS anzuschließen. Mit dem hat sie auch ein Interview. Und
also wie Kalifat auf Englisch.
Genau. Und die interessante Sache ist, dass sie das so ein bisschen aufbaut, wie weiß nicht, ob ihr Serial gehört habt. Es läuft so ein bisschen ähnlich, ne? Also du bist so, das ist nicht irgendwie so gecuttete Interviews mit irgendwie super ausgefeilten Fragen, sondern es ist so ein bisschen, du hörst quasi live zu, wie die so recherchiert. Also viele Telefongespräche, dann irgendwelche Meeting-Protokolle, wo sie dann mit ihrem, wir haben jetzt diese Unterlagen und was bedeutet das jetzt und so. Also sehr persönlich, ich mag das ganz gern, auch wenn wahrscheinlich mittlerweile genug davon gespielt ist. Aber Kalifat gibt's bei The Daily, aber gibt's, glaube ich, auch als eigenen Podcast. Kann ich.
Das lade ich mir doch gleich mal runter hier.
Stärkstens empfehlen für die angenehme Unterhaltung im Sonnenschein. Wenn man so ein bisschen durch den deutschen Sommer fährt und sich denkt, Gott sei Dank.
Das ist ein leichtes Sommerthema.
Gott sei Dank sind die alle hierher geworden. Nein. Okay.
Mit den warmen Worten.
Für alle, die es nicht wissen, alle Empfehlungen, die wir ausgesprochen haben, gibt es normalerweise sogar in dem Podcast-Player, wenn ihr einen Podcast-Player verwendet, irgendwo in den Folgennotizen, Shownotes oder wie auch immer, aber auch auf der Webseite 1024.org, wenn ihr Wünsche, Fragen habt, wenn ihr Sticker wollt oder weitere Musikempfehlungen oder /Podcast-Empfehlungen habt an uns, dann gerne auch eine Mail an hallo@1024.org oder durch die üblichen Kanäle wie Twitter, Facebook oder Instagram.
SMS. Twitcher.
Oder, genau. Oder
alles per Twitter. Nee, MMS.
Alles.
Wir haben hier einen MSN Messenger-Adresse. Bestimmt auch, oder?
1024996@hotmail.de
1024 Schnucki 1024
Schnucki 1024.
Jetzt ist nur die Frage, ob ihr alle noch eure ICQ-Nummer auswendig könnt.
274962730.
Haben wir das auch geklärt?
Wow. Okay.
Das war 1024. Heute mit Dave.
Auf Wiedersehen.
Und mit Chriso.
Ciao.
Ich war Johannes. Passt auf euch auf. Lasst euch nicht anquatschen.
Lass euch nicht antanzen.
Lass uns nicht antanzen. Naja, ein bisschen schon vielleicht.
Okay, heute ist ja Samstag.
Bis bald.
Ciao.